Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die sokratisch orientierte Fachdidaktik, zu deren Grundlagen zu sprechen Sie mich freundlicherweise eingeladen haben, fußt auf der Überzeugung, dass die spezifisch didaktische Möglichkeit des Philosophie- und Ethikunterrichts im Gespräch liegt. Der genuine Ort des Philosophierens ist der sokratische Dialog. Der Dialog, das mündliche sich miteinander besprechen und Rechenschaft geben, konstituiert das Philosophieren, den Philosophieunterricht und damit auch die Didaktik, also die Fachdidaktik. Damit soll selbstverständlich weder einem Methodenmonismus im Schulunterricht das Wort geredet werden, noch unverbindlichem oder belanglosem Gerede. Die Ansprüche ebenso wie die Konstitutionsbedingungen eines sokratisch zentrierten Unterrichts werden im Folgenden verdeutlicht. Im sokratischen Paradigma kreuzen und verdichten sich Zielvorstellungen, konzeptioneller Entwurf und Methode für einen philosophisch basierten Unterricht. Ich wollte gerade fragen, verstehen Sie mich? Mikrofon haben Sie nicht. Ne? Ich werde mir Mühe geben. Der Vortrag dauert etwa eine Stunde, ja? Die sokratische Didaktik stützt sich nur partiell auf den antiken Sokrates. Also die historische Person ist eigentlich nicht wichtig. Auf den antiken Sokrates, von dem Sie alle Vorstellungen mitbringen und die in der Einführung ja hier wachgerufen wurden. Und diese Vorstellungen können durchaus bei Ihnen im Einzelnen differieren. Die neuere Tradition sokratischer Gespräche, auf die ich mich beziehe, geht auf den Philosophen Leonard Nelson zurück. Er hielt 1922 in der Göttinger Pädagogischen Gesellschaft den Vortrag Die sokratische Methode, der zur Initialzündung für eine bis heute weitergegebene, aber auch weiterentwickelte Gesprächspraxis wurde. Nelson selbst etablierte die Methode an drei verschiedenen Lernorten. In seinen philosophischen Hochschulseminaren, in der weitgehend von seiner Mitarbeiterin Minna Specht getragenen Reformschule der Walkemühle, sowie in der politischen Erwachsenenbildung. Für Nelson hingen Philosophie, an die er die gleichen Klarheitsansprüche wie an die Mathematik stellte, reformpädagogische Bestrebungen und vernunftgeleitetes politisches Engagement eng zusammen. An den verschiedenen Lernorten können Sie daher schon die Fruchtbarkeit der sokratischen Methode für unterschiedliche Lernfelder und deren philosophische und pädagogische Zielsetzungen erahnen. Gustav Heckmann schloss sich aufgrund des Vortrags 1922 dem Nelson-Kreis an und führte nach 1945 als Professor in Hannover sokratische Gespräche mit Lehramtsstudierenden. Heckmann baute nach seiner Emeritierung seit den 70er Jahren einen zunächst informellen Leiterkreis auf, aus dem die Gesellschaft für sokratisches Philosophieren als Tochtergesellschaft der Philosophisch-Politischen Akademie, die schon Nelson gegründet hatte, hervorging. Ich selber lernte Gustav Heckmann in den 70er Jahren persönlich kennen, als ich schon einige Jahre als Mathematik- und Philosophielehrerin tätig auf unterschiedlichen Ebenen am Aufbau des Philosophieunterrichts und seiner Didaktik in der Bundesrepublik beteiligt war. Der Philosophieunterricht wurde in der Bundesrepublik 1972 ordentliches Unterrichtsfach. Ein unterschiedlich benannter Ethikunterricht wurde seit Ende der 70er Jahre diskutiert und dann erst sukzessive in den verschiedenen Ländern eingeführt, bis vor wenigen Jahren als letztes in Berlin. Seit 1977 habe ich selber regelmäßig sokratische Gespräche im Sinne dieser Tradition von Nelson Heckmann in unterschiedlichen Kontexten geleitet, sowie die Methode reflektiert und zur Theoriebildung beigetragen. Dies als Aufriss, dass Sie ein bisschen den historischen Hintergrund kennen. Generell gewinnt die sokratische Methode in der Gegenwart zunehmend an Bedeutung in der Didaktik, insbesondere des Philosophie- und Ethikunterrichts. Ja, was ist nun ein sokratisches Gespräch? Im Hinblick auf die Standardform der Nelson-Heckmann-Tradition ließe sich ganz kurz sagen, textfreies, erfahrungsbezogenes und konsensorientiertes Philosophieren in einer kleinen Gruppe über einen längeren Zeitraum und zwar zu einer bestimmten verabredeten Frage. unter den anderen ungünstigen Bedingungen der Institution Schule, über die wir später auch gern diskutieren können, lässt sich dennoch die sokratische Methode außerordentlich fruchtbar machen. Ich möchte Ihnen daher die grundlegenden Gedanken des sokratischen Paradigmas, wie ich es genannt habe, vortragen, wobei ich einerseits Anknüpfungspunkte in unserer Deutung des antiken Sokrates aufnehme und andererseits zu den konstitutiven Elementen des Paradigmas jeweils auch seine Relevanz für den Philosophie- und Ethikunterricht sowie seine Didaktik beleuchte. Leitende Zielvorstellung ist das im Zentrum aller Aufklärung stehende Selberdenken der Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Das bekannte Diktum Kants für seine Studierenden, ihr sollt nicht Philosophie, sondern philosophieren lernen, ist ja mit Recht Allgemeingut der gegenwärtigen Fachdidaktik. Leonard Nelson formulierte in seinem Vortrag ähnlich, und das können Sie hier, wenn Sie es sehen können, sehen. Die sokratische Methode ist nämlich nicht die Kunst, Philosophie, sondern philosophieren zu lernen. Nicht die Kunst, über Philosophen zu unterrichten, sondern Schüler zu Philosophen zu machen. Zitat Ende. Heckmann formulierte im Hinblick auf die sokratischen Wochen, die er praktizierte, Zitat, sokratische Methode im weitesten Sinn wird praktiziert, wo und wann immer Menschen durch gemeinsames Erwägen von Gründen der Wahrheit in einer Frage näher zu kommen suchen. Zitat Ende. Diese Explikation habe ich genauer untersucht und folgendermaßen präzisiert. Ein sokratisches Gespräch ist eine von der Erfahrung ausgehende, personenbezogene und argumentierende Suche einer Gesprächsgemeinschaft nach der Erkenntnis der Wahrheit über ein philosophisches, das heißt etwas Grundlegendes betreffendes Problem, mit dem Ziel, die nach gemeinsamer, vernünftiger Prüfung gefundene Einsicht schließlich in einem konsensfähigen Urteil zu fassen. Ich möchte an dieser Stelle einen Aspekt hervorheben. Das Paradigma ist zweigipfelig. Die Personen stehen ebenso zur Disposition wie die Sachen, also das thematisierte Problem. Das ist für den Schulunterricht ja auch im Allgemeinen von großer Bedeutung. Es geht nicht allein um die Vermittlung von Inhalten, sondern um deren Erarbeitung durch Menschen, also Gesprächsteilnehmer, Teilnehmerinnen, Schüler, Schülerinnen, die ihre Person mit all ihren Vorbedingungen ins Verhältnis setzen zur Sache, sich also in einen Wechselprozess mit der Sache begeben und somit gleichzeitig auch in einen Bildungsprozess eintreten. Zu diesem sokratischen Paradigma habe ich nun 9 konstitutive Elemente erhoben, die im Folgenden erläutert werden, wenn auch nicht alle in gleicher Ausführlichkeit. Das erste ist also der Marktplatz. Der Sokrates der Antike ging auf den Marktplatz, die Agora, um mit beliebigen Menschen philosophische Gespräche über sie in ihrer Lebenswelt betreffende und gleichwohl grundsätzliche Fragen zu führen. Dies hat auch für das neuere sokratische Paradigma in mehrfacher Hinsicht symbolischen Gehalt, in dem ein Bündel wichtiger Elemente konzentriert ist. Ich deute den Marktplatz als vierfache Universalität. Also es geht jetzt nur um die Abfolge, dass Sie das so ein bisschen vor sich haben. Können wir sonst. Also, der Marktplatz steht zunächst dafür, dass der Ausgangspunkt des sokratischen Philosophierens bei der lebensweltlichen Erfahrung genommen wird. Philosophie entsteht aus der konkreten Lebenssituation heraus, diesseits aller Spekulation und aller Theorie. Philosophieren ist keine elitäre und keine esoterische Angelegenheit, weder im spirituellen noch im philosophiedidaktischen Sinn. Es wendet sich vielmehr an alle Menschen ohne Vorbedingung. Der Marktplatz steht für Offenheit gegenüber Menschen, Meinungen und Sachen. Grundsätzlich hat jeder Mensch qua Vernunft die Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis beizutragen. Dies gilt unabhängig von realen Bedingungen und Unterschieden wie Alter, Geschlecht, Sozialisation, Ausbildung, Geschichte, Kultur und so weiter. Ein theoretisches Vorwissen zur Sache wird nicht vorausgesetzt, insbesondere ist weder die Zugehörigkeit noch die Nichtzugehörigkeit zu einer religiösen oder weltanschaulichen oder sonstigen Gesinnungsgemeinschaft Voraussetzung. Damit entspricht das sokratische Paradigma genau den Universalitätsforderungen, die für einen Ethikunterricht an allgemeinbildenden Schulen zu erheben sind. Jeder Mensch kann teilnehmen, denn die gemeinsame Basis des Miteinanderarbeitens ist die Vernunft, an der jeder teilhat, nicht zu verwechseln mit dem Intelligenzquotienten. Die weitere Ausbildung der vernünftigen Urteilskraft ist ja gerade Aufgabe des Unterrichts. Neben dieser Universalität der Subjekte bedeutet der Marktplatz auch die Universalität der Objekte. Grundsätzlich ist kein Thema ausgeschlossen, sofern es nur mit Hilfe der Vernunft bearbeitet werden kann. Tabuisierungen oder Einschränkungen bestimmter Themen oder Problemkreise darf es ebenso wenig geben wie Bevorzugungen oder gar Dogmatisierungen bestimmter Meinungen oder Lehren. Es gibt keine Denkverbote und keine dummen Fragen. Daher ist auch grundsätzlich keine Argumentation ausgeschlossen, sofern sie sich nur der kritischen Prüfung durch die Diskursgemeinschaft stellt. Das offene Diskussionsforum ist die dritte Form der Universalität. Schließlich ist als Diskursergebnis die Universalität der Gültigkeit der Aussagen bzw. Problemlösungen angestrebt, denn das macht ja philosophische Antworten aus, dass sie nicht nur partial, sondern allgemein gelten. Der Marktplatz impliziert nicht nur Offenheit als Geisteshaltung bzw. Tugend, sondern auch Öffentlichkeit als Forum, gewissermaßen als Gerichtshof der Gültigkeitsprüfung. Das zweite konstitutive Element, die Verankerung in der Erfahrung. Der Ausgang sokratischen Philosophierens ist bei der Alltagserfahrung zu nehmen. Der Sokrates der platonischen Dialoge spricht mit seinen Gesprächspartnern oft gerade über diejenigen Meinungen und Überzeugungen, die zu ihrem Metier gehören, in denen sie sich gut auszukennen meinen. Gustav Heckmann stellt analog als ersten sokratischen Grundsatz auf im konkreten Fuß fassen. In die Praxis umgesetzt wird diese Forderung durch den Ausgang von einem Beispiel im Sinne eines abgeschlossenen, authentischen Erlebnisses, in der Regel also nicht von einem fremden oder gar konstruierten Beispiel. Der Sinn für dieses Vorgehen liegt zum einen darin, dass man im folgenden Gesprächsgang beim Ausloten der Gründe für die zum Beispiel aufgestellten Behauptungen authentische Erfahrungen nicht so leicht zurechtbiegen kann. Die Gründe sind nicht beliebige Argumente, sondern werden viel ernsthafter beigebracht und abgeklopft. Zum anderen kann man bei Schwierigkeiten im Gesprächsverlauf wieder zum Beispiel zurückkehren und an diesem gegebenenfalls kompliziertere Gedanken klarmachen. Also das ist eine sehr bewährte Vorgehensweise. Dieses Verfahren impliziert den Anspruch an die Philosophie, dass sie nicht als Gedankenspiel oder Konstruktion betrieben wird. Aus der Lebenswelt in ihrer Vielfalt und teilweise Widersprüchlichkeit entspringen die anfänglichen Fragen und Probleme des Philosophierens. Sie liefern das ursprüngliche Material philosophischen Nachdenkens. Mach's gleich dann mal wieder an. Philosophieren bedeutet nicht spekulieren oder theoretisieren in völliger Ablösung von der Wirklichkeit. Vielmehr sind Verselbstständigung und Hypostasierung philosophischer Gedanken zu vermeiden. Es geht um die Auseinandersetzung mit dieser Welt und Wirklichkeit. Ähnlich intendierte ja auch Kant mit seiner Philosophie nach dem Weltbegriff, die Grundfragen des Daseins zu thematisieren. Also die Fragen, die jeden Menschen angehen und betreffen. Dieses im pädagogischen Sinne induktive Vorgehen, das bei äußerer oder innerer eigener Erfahrung ansetzt, trägt im mehrfachen Sinn dem didaktischen Prinzip der Schülerorientierung Rechnung. Die Schüler und Schülerinnen werden in ihrer Ausgangslage mit ihrer wirklichen Erfahrung und mit ihren eigenen Fragen ernst genommen und zu deren gedanklicher Durchdringung veranlasst. Die darin liegende Primärmotivation erübrigt weitgehend die üblichen Sekundärmotivationen. Das Gespräch führt die Schüler und Schülerinnen allerdings durch die gemeinsame Denkarbeit auch weiter über ihre Befindlichkeit und über den mitgebrachten Verstehenshorizont hinaus. Die Notwendigkeit dieser Weiterführung aus dem anfänglichen Meinungsumkreis übersehen meistens Lebenshilfekonzepte für den Ethikunterricht. Schülerorientiert ist das sokratische Vorgehen auch hinsichtlich der Sprache, die auf dem Niveau ansetzt, das die Lerngruppe mitbringt. Die gedankliche Auseinandersetzung trägt dann zu einem Zuwachs der Sprachkompetenz bei. Aber eine Terminologie wird weder vorausgesetzt noch eingeführt. Die natürliche Sprache ist die gemeinsame Basis. Das Problem wirklicher oder vermeintlicher Unverständlichkeit philosophischen Gedankengutes stellt sich in der sokratischen Gesprächsarbeit nicht, insofern an den eigenen Formulierungen gearbeitet wird. Aber auch wenn Textaussagen gemeinsam mit derselben Sorgfalt entschlüsselt und untersucht werden, verflüchtigt sich meistens die Unverständlichkeit. Schließlich liegt in diesem induktiven Vorgehen ein ganz grundlegender methodischer Sinn, der erkenntnistheoretisch fundiert ist. Redliches Philosophieren hat auf allen, auch den höheren Abstraktionsstufen, die Verbindung zur Wirklichkeit zu halten, respektive jedenfalls die Rekonstruierbarkeit dieser Verbindung offen zu halten. Dies entspricht der von Kant so treffend formulierten erkenntnistheoretischen Voraussetzung, dass, Zitat, Gedanken ohne Anschauung leer, Anschauung ohne Begriffe blind sind. Zitat Ende. Wenn man im Philosophieunterricht ernsthaft über bloß mechanische Wissensaneignung und Rezeption hinauszukommen bestrebt ist, ist der Erfahrungsbezug und die Anschaulichkeit immer wieder zu suchen. Nur so lassen sich unverstandene Abstraktionen vermeiden, bei denen Problemstellungen ebenso wie bei im Unterrichtsgespräch aufgestellten Behauptungen. Gustav Heckmann nennt dies das sokratische Prinzip. Zitat, eine Einsicht in ein Allgemeines kann nur durch Anschauen und Analysieren des unter das Allgemeine fallenden konkreten Erfahrenen gewonnen werden. Zitat Ende. In Erweiterung dieses Gedankens postuliere ich ein gestuftes Subsumptionsverhältnis. Allgemeine Erkenntnisse werden in schrittweisen Abstraktionsprozess vom Konkreten ohne Überspringen der unteren Stufen gewonnen, sodass sie auf vermittelte Weise auch auf allgemeinsten Stufen mit der Wirklichkeit verbunden bleiben und sich auf sie beziehen lassen. Das Ausgangsbeispiel im neosokratischen Gespräch hat durchaus eine Funktion im Sinne der Exemplarität, aber nicht ganz in dem üblichen Sinne, denn die allgemeinere Einsicht, für die das Beispiel ein Beispiel ist, stellt sich erst im Untersuchungsprozess selbst heraus. Grundsätzlich kann die Verankerung des Nachdenkens in der Erfahrung im Unterricht vor oder nach dem Durchdenken einer Vorlage, etwa auch eines Textes, wenn man dann eine Erweiterung für den Unterricht vornimmt, erfolgen. Didaktisch sind für den Philosophie- und Ethikunterricht beide Denkrichtungen von Bedeutung. Das Hin- und Hergehen zwischen Konkretion und Abstraktion. Beide ergänzen sich nicht nur, sondern sind aufeinander angewiesen. Erfahrung würde unkonkurriert im Fluss des Bewusstseins bzw. in der Narration und deren Ausgangshorizont stecken bleiben, wenn sie nicht begriffen wird. Abstrakte Gedanken umgekehrt oder gar Gedankengebäude blieben hohl und eventuell ein unverbindliches Gedankenspiel, wenn sie nicht mit erfahrener Konkretion und Anschauung gefüllt werden. Das dritte Element ist der Non-Dogmatismus. Anfangs habe ich den häufiger Antidogmatismus genannt. Beides trifft zu. Ein bisschen anderer Akzent. Sokrates schrieb kein Buch, haben wir vorhin schon gehört, schon gar kein Lehrbuch. Er stellte kein Lehrgebäude oder System auf, vielmehr ließ er keine unbefragten Lehrsätze gelten. Er war kein Lehrer im landläufigen Sinn, der seinen Schülern etwas beibringen wollte. Ganz analog setzt die sokratische Methode keine Lehre, kein Dogma, keine Ideologie voraus. Sokratisches Denken lässt sich nicht in Schulen einsperren. Auch die universitäre Philosophie würde ja nach heutigem Verständnis zu einer Weltanschauung degenerieren, wenn sie sich ausschließlich einer Richtung verschreiben würde. Philosophietreiben ist keine Positionsbestimmung, sondern die immer erneute Aktivierung des Nachdenkens und der vernünftigen Prüfung. Wer Philosophie als das Vertreten eines Standpunktes versteht, hat zunächst Mühe, die Anstrengung und Unabgeschlossenheit der Reflexion auszuhalten. Nelson fordert recht unerbittlich vom Lehrenden den Verzicht auf jedes belehrende Urteil überhaupt. Sich anschließen an fremde Aussagen, ebenso wie das Zitieren als Berufung auf Autoritäten, widerspricht, wenn es nicht einer eigenen Prüfung entspringt, der je eigenen Urteilskompetenz, die die Schüler und Schülerinnen ja zum Aufbau ihres persönlichen Orientierungssystems ausbilden sollen. Sokratische Gespräche streben konsequenterweise auch kein Lehrsystem an, in das die Denkergebnisse eingeordnet oder gar systematisiert würden. Der Non-Dogmatismus entspricht dem didaktischen Indoktrinationsverbot, manchmal auch Überwältigungsverbot genannt, für den Philosophie- und Ethikunterricht. Ebenso wie den konzeptionellen Anforderungen an einen Ethikunterricht, und zwar auf drei verschiedenen Ebenen. A, er entspricht der juristischen Grundlage des Ethikunterrichts, der nicht auf einer religiösen, weltanschaulichen oder philosophischen Lehre fußen darf und auch nicht das Bekenntnis, die Confessio, zu einer solchen zum Ziel haben darf. Das wurde ja aufgenommen im Standard. Die weltanschauliche Neutralität, nicht die Wertneutralität, weltanschauliche, kennzeichnet den wie auch immer benannten Ethikunterricht als Alternative, bitte nicht Ersatz, zum Religionsunterricht. Im Ethikunterricht muss eine Pluralität von Grundüberzeugungen Raum haben, jedenfalls solange sie dem ethischen Minimalkonsens nicht zuwiderlaufen und je nach behandelter Thematik auch zur Diskussion gestellt werden können. In den letzten Dingen muss die Gruppe nicht unbedingt zu einem einheitlichen Ergebnis kommen. Wichtig ist, dass sie nicht vom Weg des Überzeugens in den des Überredens überwechselt. Der ernsthafte Verzicht auf eine einheitliche Weltanschauung, manchmal auch Ideologie genannt, ist nicht selten die schwierigste Lektion, um es paradox auszudrücken. B. Der Verzicht auf, also es geht jetzt um die konzeptionelle Entsprechung beim Ethikunterricht, das Non-Dogmatismus. B. Der Verzicht auf eine Lehre entspricht ebenso der intendierten Einstellung, sich offen mit verschiedenen Meinungen, Überzeugungen und Lehren auseinanderzusetzen. Für den Gesprächsprozess gilt die undogmatische Einstellung auch im Sinne einer Gesprächstugend. Vormeinungen oder gar Vorurteile gilt es gegebenenfalls einzuklammern, um der eigenen Meinung gegenläufige oder widersprechende Äußerungen anderer Gesprächsteilnehmer so unvoreingenommen wie möglich aufzunehmen und zu untersuchen. Wenn in einer Lerngruppe zum gleichen Problem eine Pluralität oder gar Heterogenität von Überzeugungen vorhanden ist, so bedeutet Non-Dogmatismus nicht etwa, dieser mit allzu billiger Toleranz zu begegnen. Vielmehr sind nach der Phase hermeneutischen Wohlwollens auch Klärungen und Gründe für die vertretenen Auffassungen einzufordern. Und C. Der nicht belehrenden Intention des Ethikunterrichts entspricht die sokratische Methode als nicht belehrende Methode des Unterrichts. Die Stellungnahmen und ihre Rechtfertigungen oder Einwände, die Urteile und ihre Begründungen oder ihre Kritik werden nicht als fertige bereitgestellt, vielmehr im Unterricht in einem jeweils neuen Prozess erarbeitet. Dies ist ein fruchtbarer Ansatz, als ihn Vertreter von Moralerziehungskonzepten oder auch Wertevermittlungskonzepten des Öfteren artikulieren, allerdings weniger bei Didaktikern als bei Politikern oder auch Schülereltern, die meinen, der Ethikunterricht könne die Welt in Ordnung bringen, indem er eine normative Erziehung etabliert. Der Ethikunterricht kann aber nicht alleine die Feuerwehr für gesellschaftlich zu lösende Probleme spielen, noch hat er eine besondere Erziehungsaufgabe, die über die der Schule im Allgemeinen hinausginge. Moralerziehungskonzepte und Wertevermittlungskonzepte folgen einem unpädagogischen, deduktiven Ansatz, der de facto einen bestimmten Wertekodex gegen Kritik immunisiert und den empirischen Pluralismus ignoriert. Vor allem verkennen solche Konzepte, dass Ethikunterricht nicht unmittelbar das Verhalten der Schüler und Schülerinnen zum Ziel haben kann und darf, sondern die gedankliche Auseinandersetzung mit dessen Grundlagen. Werte, Normen, Sinnentwürfe und Überzeugungen können letztlich gar nicht vermittelt werden, wie verschnürte Pakete. Sie sind aufzuschnüren und an Beispielen durchzuprobieren. Nur auf diese Weise wird auch die Überzeugungskraft des ethischen Minimalkonsenses erfahren und im eigenen Denken verankert. So, heute wird es doch warm. Dann komme ich zu dem vierten konstitutiven Element. Da tausche ich etwas um, ich ziehe die Maieutik vor. Ja, also diese drei hängen sehr eng zusammen, der Non-Dogmatismus, die Maieutik und das Selbstvertrauen der Vernunft. Ich mache es heute mal so. Die Maieutik. Die Freisetzung, die Entbindung der je eigenen Gedanken und Urteile der Gesprächspartner und Partnerinnen ist der Kern sokratischer Kunst. Sokrates selbst hat sich bekanntlich im Theaetetos mit einer Hebamme verglichen, nur eben nicht für leibliche, sondern für geistige Kinder. Nach Nelson hat die kritische Philosophie die Wiedererinnerungslehre des Sokrates von der, Zitat, Umschlingung durch die platonische Mystik, Zitat Ende, befreit Und was bleibt, ist aber der Ermöglichungsgrund für die sokratische Methode. Der Mensch hat gleichsam ein nicht bewusstes Wissen in sich, das es zu erheben und bewusst zu machen gilt. Ob dieses Wissen gemäß der kantischen Tradition als ein a priorisches Wissen von den letzten Prinzipien betrachtet wird oder allgemeiner verstanden wird im Sinne des Bewusstwerdens von etwas, das vorher im Dunkeln verborgen lag, kann didaktisch offen bleiben. Zur Geburt der je eigenen Gedanken verhilft der oder diejenige, der die Rolle der Hebamme übernimmt. Im Allgemeinen zunächst also die Lehrerin oder der Lehrer. Im Gesprächsprozess lassen sich dann mehrere Stufen der Maieutik unterscheiden. In kleinen Schritten folgendermaßen. Ich habe, wenn Sie in meinen Texten das vielleicht gesehen haben, ich habe nicht immer die gleiche Anzahl von Stufen unterschieden, sondern das mit der Zeit dann verfeinert. In der Maieutik erster Stufe liegt die Aufgabe darin, dass sich der Gesprächspartner bzw. die Partnerin der eigenen Gedanken bewusst wird, die vorher möglicherweise nur verschwommen oder dunkel präsent waren. Auf der zweiten Stufe sind die zugehörigen, sich anmeldenden Gedanken zur Sprache zu bringen. So sind die in Beispielen berichteten Erfahrungen, aber auch mitgebrachte Vormeinungen auf den Begriff zu bringen, das heißt so weit zu klären, dass sie in zutreffenden Begriffen und Urteilen sprachlich erfasst werden. Die Stimmigkeit auf dieser Ebene kann nur der Beispielgeberin oder die Beispielgeberin oder der Beispielgeber oder der Sprecher beurteilen. Die anderen Gesprächsteilnehmerinnen teilen jedoch in der Regel ähnliche Erfahrungen, sodass eine hinreichende Identifikation möglich ist. Das Aussprechen können von Erfahrungen, ebenso wie von Meinungen, aber auch von Unsicherheiten, Zweifeln oder diversen anderen Bewusstseinsinhalten, ist angesichts verbreiteter Sprachlosigkeit didaktisch nicht zu unterschätzen. Die Maieutik zweiter Stufe lässt sich in diesem Sinne als Verständigungsprüfung charakterisieren, zunächst einer Selbstverständigung. Die sprachliche Verfasstheit der geäußerten Gedanken eröffnet sodann, da sie als sprachliche ja mitteilbar und mitgeteilt sind, den Raum der intersubjektiven Verständigung als dritter Stufe der Maieutik. Die geäußerten Gedanken werden auf ihre Verständlichkeit für die anderen Gesprächsteilnehmenden überprüft und gegebenenfalls verbessert. Die mitgeteilten und von den anderen verstandenen Gedanken bilden dann die gemeinsame Ausgangsbasis für das weitere Nachdenken, insbesondere den Abstraktionsprozess. Auf der vierten Stufe der Maieutik sind die gewonnenen Urteile gedanklich wie sprachlich weiter zu klären, auf ihre Voraussetzungen zu befragen, kritisch zu prüfen und zu begründen, gegebenenfalls auch zu widerlegen. Behauptungen, Thesen oder Positionen, die im weiteren Gesprächsprozess vertreten werden, sind ebenfalls argumentativ zu überprüfen und Rechtfertigungsgründe anzugeben. Der Rückbezug auf das Beispiel erweist sich, wie gesagt, da immer wieder als hilfreich. Elenktik und Protreptik, also Verwirrung und Ermunterung, verweisen deutlicher als der Begriff der Argumentation auf die persönliche Relevanz der Untersuchung für die Teilnehmenden. Der Untersuchungsprozess unterliegt in der Sache idealiter der Forderung, dass über jede Aussage eine möglichst umfassende Verständigung in der Gruppe hergestellt wird, bevor man fortschreitet. Sobald die Aussagen über die Empirie hinausgehen und grundsätzlicher werden, kommt, und damit wäre eine fünfte Stufe der Maieutik erreicht, zur Verstehensprüfung die Geltungsprüfung hinzu, die durch die Frage nach der Zustimmung eines jeden zu klären versucht wird. Jeder Gesprächsteilnehmer und jede Teilnehmerin stellt fest, ob die zur Diskussion stehende Aussage für ihn oder sie zweifelsfrei ist. In der Selbstbeobachtung ist eindeutig feststellbar, ob sich ein eventuell noch unbegriffener Zweifel anmeldet oder nicht. Hier wird das jedem Menschen zugebildete sogenannte Wahrheitsgefühl wirksam. Es ist keine Stimmung, eher so etwas wie eine Stimme, einer Erkenntnis auf der Spur sein, Heckmann, das wichtige Hinweise zur Wahrheitserkenntnis geben kann. Freilich bedarf es erst der Aufklärung und Nachprüfung, ob der Hinweis einen Wahrheitskern, wie wir das dann nennen, enthält. Das Wahrheitsgefühl ist kein Wahrheitsgarant natürlich, aber von didaktischer Bedeutung ist gleichsam wie eine philosophische Antenne zu pflegen. Im Falle des Zweifels ist den Gründen nachzugehen, die sich dann als relevant oder auch als nicht weiterführend herausstellen können. Den Abschluss einer Geltungsprüfung bildet die Konsensprüfung. Sie kann als Teil der Geltungsprüfung oder als sechste Stufe der Maieutik betrachtet werden. Auf diese Weise kommt über die sechs Stufen hinweg die kritische Funktion des sokratisch-dialogischen Philosophierens zum Tragen. Das Aufzeigen des Unklaren und Unbegründeten kann verwirren und verunsichern, es dient aber der Ermöglichung klarer und begründeter Urteile. Auch hier geht es um die Freisetzung der besseren Möglichkeiten. Der Lehrende als Hebamme trägt wie Sokrates Sorge für die gebärenden Seelen, wie es Sokrates nannte, geht einen Denkweg auch durch Umwege hindurch geduldig mit. Auch die Schüler und Schülerinnen können sich gegenseitig Denkhilfe leisten, je länger sie mit geeigneten, ermutigenden Sprechhandlungen vertraut werden. Nach dem heutigen, erweiterten Verständnis einer sokratischen Gesprächsgruppe kann grundsätzlich jeder für jeden einmal zur Hebamme der Gedanken werden. Tendenziell ist also das sokratische Paradigma auf Aufhebung der Rollenasymmetrie angelegt. Maieutik ist Hilfe zum authentischen Sprechen und Denken und damit wohl indirekt auch Hilfe zur eigenen Lebensorientierung, aber eben nur indirekt. Durch die sokratische Herangehensweise werden Dispositionen entwickelt, zur gedanklichen Durchdringung und selbstständigen Urteilsfähigkeit nicht nur in faktischen Lebenssituationen, sondern auch in potenziellen, das heißt in solchen, die künftig eintreten können und an denen sich das eigene Menschen- und Weltverständnis zu erproben hat. Aus der Beschäftigung mit Grundfragen des Denkens, Handelns und Seins entwickeln sich mit der Zeit Überzeugungen, die zur Persönlichkeitsstabilisierung beitragen. Ein solches Überzeugungsnetz, in dem sich viele Überzeugungsknotenpunkte, über die man nachgedacht hat und diskutiert hat, auf elastische Weise verbinden, kann zwar keine absolute Sicherheit bieten, wie es von fundamentalistischer Sicht vielleicht erwartet würde, und wie sie sich mancher vielleicht insgeheim doch wünscht, aber es bietet eine Art Operationsbasis für die weitere Orientierung im Denken und Handeln. Und das ist ja das Hauptanliegen des Ethikunterrichts. Ja, das war mir jetzt fünftens. Das Selbstvertrauen der Vernunft. Im Topos des Selbstvertrauens der Vernunft drückt sich der Aufklärungsanspruch der sokratischen Methode aus. In den Wesentlichen das Grundsätzliche einer Sache betreffenden Fragen ist jeder Mensch sachverständig, mit Vernunft begabt und ihres Gebrauchs fähig und besitzt eine Art Wahrheitsgefühl als inneren Wegweiser. Vernunft ist die einzig legitime Berufungsinstanz. Nur Gedanken, die durch eigenes Nachdenken gewonnen werden, sind als Argument in den Gesprächsgang einzubringen. Ein verräterisches Relikt autoritätsbezogenen Denkens ist die Frage, wer sagt das? Die allzu oft die philosophische Frage nach den Gründen, die der andere oder ich selber beibringen können, ersetzt. In der sokratischen Praxis drückt sich die Intention des selbstständigen Denkens in der Authentizitätsregel aus. Jeder soll nur solche Äußerungen in das Gespräch einbringen, die er oder sie tatsächlich meint, jedenfalls zum Zeitpunkt der Äußerung, und argumentativ zu verteidigen bereit ist. Schließt natürlich spätere Revision nicht aus. Im Zutrauen in die Vernunft der Gesprächspartnerinnen und Partner verschränken sich philosophische und pädagogische Grundannahme. Es ermöglicht dem Einzelsubjekt, die eigene Vernunft als Klärungs- und Rechtfertigungsinstanz zu begreifen und anzuerkennen, aber nicht minder gilt dies im sokratischen Dialog auch für das wechselseitige Zutrauen von Vernunft. Darüber hinaus hat das Selbstvertrauen der Vernunft einen epistemischen Status. Es ist die letzte Grundlage aller Argumentation, bei der der reflektierende Mensch nur noch auf sich selbst verwiesen ist. Nichts und niemand anderem kommt Autorität zu als dem Logos. Nelsons Selbstvertrauen der Vernunft meint also weder eine hybride Überhöhung des Ich, noch einen unkritischen Glauben an die Vernunft, sondern deren klare und redliche Selbstbindung am Ende des kritischen Nachfragens. Allerdings sind dem Vertrauen in die Vernunft auch die Zumutungen an die Vernunft zur Seite zu stellen, was ich gerne betone. In die kritische Prüfung ist auch dann einzutreten, wenn sie mit Schwierigkeiten im Bilde der Hebammenkunst mit Geburtsschmerzen verbunden ist und unangenehm werden kann. Denn es geht ja um die Klärung dessen, was noch nicht klar ist. Das kann bis zu dem, Zitat Nelson, verzweifelten Kampf um die Ehrlichkeit des Denkens und Sprechens führen. Zitat Ende. Das Selbstvertrauen der Vernunft ist auch selbstkritisch. Der Anspruch der kritischen Prüfung richtet sich an die anderen ebenso wie an jeden selbst. wenn der Ethikunterricht sich allzu kurzschlüssig nach den vordergründigen Interessen der Schülerinnen und Schüler ausrichtet, betrügt er sie unter Umständen um diese wichtige Erfahrung des Ringens um eine ebenso sachgerechte wie ehrliche Antwort, kurz um den kritischen und unter Umständen existenziellen Dialog zwischen verschiedenen Stimmen auch in ihnen selbst. Ebenso betrügt er sie um die Entdeckung oder das mühsame Gewinnen einer eigenen Antwort, wenn er ihnen die richtige Antwort vorgibt. Bekanntlich eine Neigung vieler Pädagogen, die eine entsprechende Erwartungshaltung auf Schülerseite aber selbst erzeugt. Wiewohl mit einem solchen existenziellen Ernst nicht jede Unterrichtsstunde zu betrachten ist, gehören die Redlichkeit des Sprechens und die Ernsthaftigkeit des kritischen Nachdenkens unverzichtbar zum sokratischen Paradigma und sollten wegen ihrer didaktischen Bedeutung nicht vorschnell ermäßigt werden. Die kritische Prüfung ermöglicht die wichtige Erfahrung der Widerständigkeit der Sache, auch wenn sie nicht permanent bis an die Grenze der Unerbittlichkeit betrieben werden kann. Das Aushalten von vorläufigen Lösungen, Unlösbarkeiten und Aporien gehört mit zum sokratischen Paradigma. Auch das Unfertige ist zu respektieren und gegebenenfalls ein offenes Stundenende miteinander auszuhalten. Die Zumutung ist nicht nur eine an die Denktätigkeit, sondern ebenso an die innere Haltung. Das Begründungskonzept. Ich muss mal wieder aus, dass es nicht zu heiß wird hier. Das Begründungsmodell, das Nelson dem sokratischen Paradigma zugrunde legte, ist das der regressiven Methode der Abstraktion. Von den Erfahrungsurteilen, die zum untersuchten Beispiel sich einstellen, ausgehend, wird Schritt für Schritt zurückgegangen auf die zugrunde liegenden Voraussetzungen, sodass man allmählich abstraktere Aussagen von allgemeinerer Bedeutung gewinnt. Die von der Gesprächsgruppe erarbeiteten, in Bezug auf Erfahrung gefällten Einzelurteile werden so von den empirischen Zufälligkeiten schrittweise gelöst, auf die ihnen zugrunde liegenden allgemeinen Sätze befragt, bis man zu den philosophischen Prinzipien gelangt. Diese Art des Begründens ist ein Rückgang vom Besonderen zum Allgemeinen, jedoch weder Induktion noch Deduktion im wissenschaftstheoretischen Sinn. Es handelt sich um ein Aufweisen, ein Bewusstmachen der letzten Grundsätze, die zunächst unklar und nur dunkel bewusst sind und deshalb ans Licht zu bringen sind. Auf die Nelsonsche Erkenntnistheorie an der Stelle gehe ich nicht weiter ein, die ist auch nicht notwendig, dazu weiter zu rezipieren. Das Begründungsmodell der regressiven Methode der Abstraktion wird im gegenwärtigen Verständnis des sokratischen Paradigmas nicht mehr mit den starken erkenntnistheoretischen Voraussetzungen Platons oder Nelsons verbunden, sondern hinsichtlich seiner erkenntnistheoretischen Vorannahmen flexibler gedeutet. Wir nehmen nicht mehr an, in jedem Fall bis zu den letzten allgemeinsten Grundsätzen vorstoßen zu können und auch nicht, dass es eine Art objektiver Stufenskala dahin gäbe. Was wir beibehalten und sich als sehr fruchtbar erweist, ist die strukturelle Denkfigur des Rückgangs, des Zurückfragens nach dem im konkreten Denken und Urteilen vorausgesetzten Vorannahmen, Bedingungen, Grundlagen und eben auch der Prinzipien. Didaktisch ist es ausreichend, die regressive Abstraktion punktuell vorzunehmen, statt sie in einem philosophischen System zu verorten. Es kann sein, dass im weiteren Gesprächsverlauf dann wieder zur nächst grundlegenderen Etage gewissermaßen zurückgefragt wird und das eventuell iteriert, aber im Vollzug des ersten Rückgangsschritt bleibt dies offen. Die Struktur des Gesprächs kann sich zu einem komplexen Gebilde mit Haupt- und Nebenwegen verzweigen und überhaupt sehr unterschiedlich gestalten. Sie folgt nicht einem festgelegten Muster, auch nicht dem der literarisch überlieferten Platon-Dialoge, sondern es wird aus der Sache heraus entwickelt. Wenn etwas unzulänglich bleibt, meldet sich erfahrungsgemäß gewissermaßen die Sache selbst zu einem späteren Zeitpunkt des Gesprächs erneut. Und dies ist eine Chance zur Selbstkorrektur der Gesprächsgruppe. Ein philosophisches Gespräch und erst recht unser inneres Denken verläuft selten linear. Den Schülern und Schülerinnen darf nicht die entscheidende Denkerfahrung vorenthalten werden, ihre Gedanken der öffentlichen Prüfung dem Forum strenger Wahrheitssuche auszusetzen. Ja, das siebte, das Gesprächsziel eines Wahrheitskonsenses. Die kognitive wie moralische Zumutung des Gerichtshofes ist bei aller dialogischen Offenheit das Widerlager zur leider Gesprächen oft unterstellten Beliebigkeit. Sokratische Gespräche sind letztlich von der konstruktiven Idee der Wahrheitserkenntnis geleitet. Der Wahrheitsbegriff darf hier jedoch nicht überhöht verstanden werden. Im sokratischen Paradigma gilt als Zielvorstellung der Konsens der Dialoggemeinschaft, von dem man mit guten Gründen annehmen kann, dass er Wahrheit enthält oder ihr doch möglichst nahe kommt. Das bedeutet, dass der Weg des Miteinanderdenkens ausgerichtet ist auf Einsichten zum thematisierten philosophischen Problem, die sich in einem Urteil befassen lassen. In einem solchen Urteil, dem alle oder doch möglichst alle Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer aus eigener freier Einsicht zustimmen können, nicht etwa aufgrund von fremden oder eigenen Erwartungszwängen. Es geht also um verbindliches Sprechen. Deshalb wird im Prinzip jedem ernst gemeinten Widerspruch oder Einwand nachgegangen, um herauszufinden, ob bzw. welche Berechtigung er hat, ob er einen Wahrheitskern enthält oder eben nicht. Offensichtlich ist dies auch keine Frage von Mehrheiten. Ein Einzelner kann etwas sachlich Wichtiges sehen, das die anderen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer noch nicht sehen. Häufig erweist sich auch die Bedeutung eines Einwandes, der zu einem bestimmten Gesprächszeitpunkt noch nicht aufgenommen werden konnte, erst an späterer Stelle des Gesprächsverlaufs. Die angestrebten Einsichten müssen nicht unbedingt abschließend sein, sollten aber eine erste Abstraktionsstufe überschreiten. Grundannahme dabei ist, dass ein vernünftiger Konsens der Wahrheit im Allgemeinen näher kommt, als nicht. Also ich kann vielleicht nochmal dazu sagen, ich werde jetzt 8 und 9, die beiden Elemente nur ganz kurz andeuten und dann aber etwas zum Schulunterricht noch sagen. Ja. Bei nicht konsensfähigen Aussagen, also Dissensen, gibt es noch zu bedenkende Einwände, die im Sinne eines rationalen Diskurses entweder auszuräumen sind oder es ist ihnen durch Modifikation der Aussagen Rechnung zu tragen. Ein Konsens meint auch keinen äußerlichen Kompromiss. Wahr wäre eine Aussage, da formuliere ich ganz diskurstheoretisch, zu deren Inhalt unter idealen Bedingungen alle Gesprächspartnerinnen und Partner aus Überzeugung zustimmen können. Also sie prüfen es bei sich selbst. Das heißt nicht, dass ein faktischer Konsens eo ipso Wahrheit verbürge. Es kann sein, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem anderen Kontext herausstellt, dass er erneut der Überprüfung und gegebenenfalls der Revision zu unterziehen ist. Der Fallibilismusvorbehalt ist immer zugestanden. Gleichwohl ist die regulative Idee des anzustrebenden Wahrheitskonsenses unverzichtbar, um über bloß subjektive Meinungen und deren Austausch hinauszukommen. Ja, ich kürze das ein bisschen ab. Die letzten beiden konstitutiven Elemente des sokratischen Paradigmas, die ich ausgemacht habe, die Gesprächsgemeinschaft und das Menschenbild, skizziere ich nur noch kurz, zumal sie in den bisherigen Darlegungen an etlichen Stellen bereits impliziert waren. Die Gesprächsgemeinschaft. Das in sonstigen Diskussionen übliche Konkurrenz- und Dominanzverhalten sowie Imponiergehabe und Selbstdarstellungsbedürfnisse treten zurück gegenüber dem kooperativen Miteinanderdenken. Ich habe das auch mal solidarische Wahrheitssuche genannt. Da steckt drin, dass man voneinander weiß, dass man nicht vollkommen ist, dass man sich irren kann, ja, aber dass sich alle gemeinsam auf die Sache beziehen. Das Erkenntnissubjekt ist, wenn man es überspitzt ausdrückt, dann nicht ein Einzelsubjekt, sondern die Diskursgemeinschaft oder Gesprächsgemeinschaft. Und das Menschenbild, wenn man es noch ein bisschen tiefer versucht zu beleuchten, ist das sokratische Paradigma Ausdruck der dialogischen Grundsituation des Menschen, wie sie zum Beispiel auch Buber thematisiert hat. Ich habe das so gedeutet in einer Kreuzungspunkt von vertikaler und horizontaler. In der Vertikal haben wir die Vernunftbestimmtheit, Aufklärung des Vernunftbestimmtheit des Menschen und die Selbstbestimmung durch Vernunft. Aber es wird trotzdem nicht geleugnet, gewissermaßen in der Horizontale, dass der Mensch auch geschichtlich und sozial bedingt ist und auch durch seine Natürlichkeit, Leiblichkeit bedingt ist. Insofern erhält gewissermaßen die Metapher der Geburtshilfe nochmal einen etwas anderen Aspekt. Ja, wenn man die sokratischen Gespräche so versteht, dann können sie schließlich transparent werden zu dem, was Habermas den Vorschein einer Lebensform nennt. Ja, in einem letzten Abschnitt möchte ich dann einiges zum Schulunterricht sagen. Das sokratische Paradigma stelle ich wegen seines großen didaktischen Potenzials in das Zentrum der didaktischen Konzeption des Philosophie- und Ethikunterrichts. Das bedeutet nicht, den Unterricht auf das Gespräch als alleinige Unterrichtsmethode festzulegen, das wäre zu eng gedacht, noch auf das mündliche Sprechen als einziges Medium. Aber die im sokratischen Paradigma enthaltenen Grundgedanken können und sollen auch bei anderen Methoden als dem Unterrichtsgespräch im engeren Sinn zum Tragen kommen. Wenn Methoden wie Bildbetrachtung, Essayschreiben, aber auch Rollenspiel, Partnerarbeit, Malen, Theaterspielen, Interviews führen, Zeitung herstellen und vieles mehr, was ja heutzutage auch vorgeschlagen wird, in den Unterricht integriert werden, so kann dies die Kreativität ansprechen sowie Zusatzmotivationen bewirken. Im Rahmen des Ethik- und Philosophieunterrichts sind diese Tätigkeiten jedoch nicht Selbstzweck, sondern immer wieder an ihrem Nutzen für die Erkenntnisgewinnung und die Orientierung der Schüler und Schülerinnen zu messen. Daher darf aus sokratischer Perspektive nicht vernachlässigt werden, andere Methoden immer wieder in die intersubjektive sprachliche Verständigung und argumentative Prüfung überzuführen. Das ergibt sich aus dem für den Philosophie- und Ethikunterricht vielleicht am zentralsten anzusehenden didaktischen Postulat der Problemorientierung, das eben auch im sokratischen Gespräch zentral angelegt ist. Vielleicht das wichtigste Prinzip. Am Verhältnis von Textarbeit und Unterrichtsgespräch lässt sich das besonders gut verdeutlichen. Aus sokratischer Perspektive erweitert das Lesen und Bearbeiten von tradierten Texten die gegenwärtige Gesprächsgemeinschaft um einen Gesprächspartner oder Partnerin aus der Vergangenheit, dem mit demselben Gesprächsethos zu begegnen ist wie real Anwesenden, mit gutwilliger Verstehensbemühung, aber anschließend auch mit kritischer Reflexion auf die Gültigkeit der Aussagen und mit dem Ziel einer selbsterarbeiteten, begründeten Urteilsbildung. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Man kann entweder mit einem freien Unterrichtsgespräch beginnen und dann die in der Lerngruppe gefundene Antwort mit einem Text konfrontieren oder umgekehrt. Man kann mit einem Text beginnen. Dann ist aber wichtig, ihn aufzufassen als Antwort auf eine Frage, ja? Dass der Autor, die Autorin einen Problemkomplex, eine Frage bearbeitet und auf eine gewisse Weise beantwortet. Das muss erstmal erarbeitet werden, natürlich in der Lerngruppe. Und dann kann man gemeinsam überlegen, stimmt das eigentlich, was da steht? Können wir dem zustimmen? Sind wir der Meinung? Und dann natürlich weiter, welche Gründe haben wir jeweils für unsere Antwort? Und dann kann man das so iterieren, ja, im Wechsel von Gespräch und Textarbeit. Das sokratische Paradigma ins Zentrum der didaktischen Konzeption zu stellen, bedeutet somit, die didaktischen Probleme und Themen von diesem Fokus her zu beleuchten. Selbstverständlich gibt es bei dieser Betrachtung auch Grauzonen und Schatten. Es ist nicht zu verkennen, dass die Rahmenbedingungen der Institution Schule sokratischem Arbeiten nicht unbedingt förderlich sind. Das sokratische Paradigma kann aber auch dazu veranlassen, Bedingungen und Gewohnheiten des Unterrichts an unseren öffentlichen Schulen zu überdenken. Allem voran den schnellen Zeittakt, der Lern- und Bildungsprozesse oft zerschneidet, das zu wenig Zeit lassen, die Ergebnisorientierung des Lernens und die damit einhergehende Fixierung auf isolierte Einzelleistung statt Kooperation, den Stellenwert der Lehrpläne, die herkömmliche Rollenaufteilung zwischen Lehrern und Schülern, die Tradition des lehrerzentrierten Unterrichtsstiles oder die Vorstellung, dass Lehren in der Vermittlung immer schon aufbereiteter Informationen bestehe. Mit Einfühlungsvermögen, Fantasie und gutem Willen lassen sich Modifikationen der Bedingungen finden und Spielräume gewinnen, die Stärken des sokratischen Paradigmas praktisch zu nutzen. Auch wenn es schwierig ist, ein vollständiges sokratisches Gespräch im Rahmen der Schule zu führen, lassen sich dann aber doch bedeutende Elemente in den Unterricht aufnehmen. Zum Beispiel der Erfahrungsbezug, das durch Aufschreiben unterstützte Verweilen bei einer Aussage, die Rückfrage, wie meinst du das, und das Einfordern von Begründungen. Es gibt sehr vieles, das können Sie dann in der Literatur auch finden. Letztlich kommt es auf die sokratische Haltung der Lehrenden an, das positive Potenzial zu nutzen, anstatt den Bedenklichkeiten und dem Vorweg sich absichern wollen zu folgen. Diese didaktischen Versicherungspostulate habe ich das mal genannt. Die Lernbedingungen gegenwärtiger Schüler und Schülerinnen werden allgemein von vielen Negativphänomenen bestimmt. Sprachlosigkeit, Orientierungslosigkeit, entfremdetes Lernen scheint mir fast das Wichtigste, das oft zusätzlich durch allzu viele Medien verstärkt wird. Output-Orientierung des Lernens, die der gesellschaftlichen Instrumentalisierung dient. Also Lernen wird oft immer noch als entfremdetes erfahren. Sokratisch zentrierter Unterricht bietet hier ein Gegengewicht, weil er gedankliche Primärerfahrungen ermöglicht. Ist er doch durch eine aufgeschlossene Grundhaltung gegenüber Menschen, Meinungen und Sachen charakterisiert, sowie die Bereitschaft, Behauptungen der Überprüfung im Gespräch auszusetzen. Diese Offenheit ist eine formale Bedingung, wie als geistiger Habitus, unabdingbar für den Ethikunterricht an öffentlichen Schulen, der seine Adressaten bei der Orientierungssuche tatsächlich erreichen will. Wird die Offenheit eingeschränkt, nimmt man der gedanklichen Auseinandersetzung das entscheidende Ferment. Freilich ist eine offene Geisteshaltung für viele Menschen, insbesondere wenn sie unter einer Diktatur gelebt oder gedacht haben, gewöhnungsbedürftig. Aber genauso für solche, die trotz äußerer Freiheit unter inneren Denkzwängen stehen. Die Freiheit des Gedankenaustauschs kann anfangs verunsichern. Umso wichtiger ist es, in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen zu beginnen. Was ein gutes Gespräch ist, wird intuitiv gewusst. Die Lehrenden können sich durch entsprechende Sprechhandlungen auf seine Realisierung hinwirken, die im Laufe des Gesprächs und Lernprozesses immer stärker von der Gruppe selbst übernommen und angeeignet werden. Denn letztlich sind sowohl das eigene Fragebedürfnis wie das Interesse an den Meinungen anderer inneres Anliegen eines jeden Menschen. Und wenn dies grundsätzlich anerkannt und wechselseitig toleriert wird, kann es sich auch entfalten. Die Geduld der kleinen Schritte ist freilich vonnöten, ebenso wie das Herstellen einer offenen Gesprächsatmosphäre. Das Selbstvertrauen der Vernunft ermöglicht aber Mündigkeit im geistigen und auf dieser Grundlage dann auch im praktischen, speziell im pädagogischen und im politischen Bereich. Wer sich als Lehrender vom Geist des sokratischen Paradigmas bestimmen lässt, überwindet den didaktischen Solipsismus ebenso wie den didaktischen Deduktivismus, der die Gedankengänge und Problembearbeitungen der Lerngruppe immer schon vorweg bestimmen will. Er oder sie benötigt eigene Übung im Philosophieren, auch Übung in der Gesprächsleitung, Vertrauen in die unscheinbaren Anfänge selbstständigen Philosophierens und vor allem die Beherztheit, sich auf ein gemeinsames Denkwagnis einzulassen. Wenn, komme ich dann zum Schluss, wie eingangs gesagt, die spezifisch didaktische Möglichkeit des Ethik- und Philosophieunterrichts an der Schule im sokratisch orientierten Gespräch liegt, sind demzufolge sokratische Gespräche für die Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer von mindestens ebenso großer, genau genommen noch größerer Bedeutung, und zwar sowohl in der Theorie wie in eigener praktischer Erfahrung. Sokratische Gespräche tragen durch die Pflege des verständnisvollen und toleranten Miteinanderredens zur Kultur des Dialogs bei, die notwendig ist zur Entwicklung einer jeden Zivilgesellschaft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus